eigentlich wollen die meisten nur, dass es aufhört, dass schnell reagiert wird, dass sie ernst genommen werden, dass ihnen zugehört wird, dass keine Opfer-Täter-Umkehr stattfindet. Und ja. Ich würde gerne sagen, funktioniert top. Es funktioniert leider grottig. Ich persönlich kenne keine Frau, die nicht irgendwann in ihrem Leben sexuelle Belästigung im Arbeitskontext erlebt hat, nämlich in einer rechtlich relevanten Form. Aber ich kenne einige, die sich selber noch lange nicht bewusst waren, dass sie sexuelle Belästigung erlebt hatten. Was wir sehr stark sehen, ist gerade bei jungen Führungskräften ein sehr gutes Wissen darüber, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Zumindest, wenn es andere hören. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig so eine intrinsische Ablehnung gegen Gleichstellung. Erst wenn die Reinigungskraft in ihrem Unternehmen weiß, dass sie sich wehren kann und weiß, wohin sie sich wenden kann und dass ihr zugehört wird, dann funktioniert ihr Diskriminierungsschutz. Die Personen, wo man den Fokus drauf legen muss, sind die, die am allerwenigsten Macht haben.
Work Exposed, der Podcast für weniger Bullshit und mehr Real Talk im Jobleben.
Wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und dir so denkst, eigentlich habe ich gar nicht so den Plan von dem, was ich hier mache, dann willkommen im Club.
Wir sind Lukas und Fredi, uns ging es genauso und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Podcast mit Expertinnen aus der Arbeitswelt sprechen, den Status Quo mal hinterfragen und all das klären, was du nicht mal eben googeln kannst. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work Exposed. Wie ihr unschwer erkennen könnt, heute mit einigen Neuerungen. Wir haben ein neues Cover und wer uns gerade zuschaut bei YouTube, wird auch sehen, wir sitzen in einem neuen Set. Und auch am Titel habt ihr vielleicht schon erkannt, wir werden euch in Zukunft alle 2 Wochen mit einer Folge versorgen können, weil wir ab jetzt unsere Folgen in 2 Teile teilen werden. Das heißt, es wird ein Teil 1 und 2 Wochen später ein Teil 2 geben. Dementsprechend hört ihr uns jetzt alle 2 Wochen. Und es wäre tatsächlich deswegen auch sehr sinnvoll, glaube ich, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr nämlich nicht, wenn wir den 2. Teil einer Folge veröffentlichen. Wir haben euch ja versprochen, dass wir hier im Podcast vor allem über unbequeme Themen sprechen wollen. Also vor allem über die Themen, die bisher ein bisschen wenig Gehör bekommen und über die eigentlich mehr gesprochen werden sollte. Und auch heute haben wir euch eins dieser Themen mitgebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ziemlich Respekt vor der Folge, weil ich mir vorstellen kann, dass es für viele auch ein sehr emotionales Thema ist und natürlich auch ein belastendes Thema. Deshalb auch eine kleine Inhaltswarnung. Wir werden heute über das Thema von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sprechen. Wenn das also ein Thema für euch ist, was euch belastet, dann schaut vielleicht lieber, dass ihr euch die Folge anhört, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt. Steigen wir mal direkt ins Thema ein. Eine recht aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2024 zeigt, dass das Thema der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ein relativ aktuelles ist, um nicht zu sagen ein drastisch aktuelles. Denn jede 5. Person berichtet in dieser Studie davon, dass sie schon mal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren hat. Gleichzeitig sind es weniger als die Hälfte an Unternehmen, die in irgendeiner Form Strukturen am Arbeitsplatz haben und bieten, um eben Verfahren rund um solche Fälle zu betreuen. Und präventive Maßnahmen, also Maßnahmen, um solchen Fällen vorzubeugen, gibt es sogar noch seltener. Dabei haben diese Vorfälle ja nicht nur starke psychosoziale Auswirkungen auf die Betroffenen, sondern natürlich auch auf die Unternehmen selbst. Das heißt, auch Unternehmen haben ein großes Interesse daran oder sollten es zumindest haben, solche Fälle auch anständig aufzuarbeiten. Wir wollen das Thema heute mal richtig anpacken, denn auch wenn es ein unbequemes Thema ist, muss eben mehr darüber gesprochen werden. Und dafür haben wir uns heute eine sehr tolle Gästin eingeladen, die, glaube ich, dieses Intro fast schon auswendig hätte sprechen können, denn sie steckt voll im Thema drin. Sie ist selbstständige Rechtsanwältin und steht nicht nur tagtäglich Opfern von sexualisierter Gewalt in Gesprächen und auch vor Gericht bei, sondern sie ist auch eine Beraterin, die gemeinsam mit Unternehmen eben Prozesse ausarbeitet, wie Unternehmen Fälle von sexueller Belästigung aufarbeiten können oder eben auch bestenfalls verhindern können. Zusätzlich hilft sie auch noch bei internen Ermittlungen. Also wenn beispielsweise Unternehmen keine Strukturen haben oder aus irgendeinem Grund die Beschwerdestellen in-house nicht agieren können, unterstützt sie und macht eben die Aufklärungs- und, ja, wie sagt man, internen Ermittlungsarbeiten. In diesem Sinne, lange Rede und jetzt kommen wir endlich zu dir. Herzlich willkommen, liebe Jara Hofbauer. Sehr schön, dass du heute bei uns bist.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Hi Jara. Heute werden wir, das hat Fredi ja auch schon gesagt, dieses drastische Problem einmal beleuchten und darüber sprechen, wer in der Regel davon betroffen ist. Ansonsten sprechen wir auch noch darüber, welche Arbeitsstrukturen aktuell leider immer noch dieses Problem befeuern. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr jetzt sexuelle Belästigung erfahren habt oder nicht, da haben wir dann auch noch mal ein paar Tipps für euch am Ende der Folge. In 2 Wochen sprechen wir dann darüber konkret, was ihr machen könnt, wenn ihr sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren musstet. was sind die ersten Schritte, die man machen kann? Welche Hilfen gibt es? Was kann man machen im Moment des Übergriffs? Und welche Möglichkeiten haben Unternehmen und was fehlt Unternehmen, um einen sicheren Arbeitsplatz für alle zu schaffen? Und um direkt bei Unternehmen zu bleiben, Yara, eine kleine Exposer-Frage bleibt auch dir nicht erspart. Wenn du die Möglichkeit hättest, in jedem Unternehmen in Deutschland einen Satz an eine Wand zu projizieren, um sexuelle Belästigung vorzubeugen, welcher wäre das?
Boah, das ist für eine harte Frage.
Ist sie zu hart?
Ist eh gut, aber ich überlege so, irgendwas wäre mit, also zuerst dachte ich, vertraue deinem Bauchgefühl oder wir vertrauen deinem Bauchgefühl, weil das ist ja das Hauptproblem so, dass quasi wir alle gelernt haben, wegzuschauen, inklusive den Betroffenen selber und eben nicht darauf vertrauen, wenn sich was ungut anfühlt. Und dann dachte ich vielleicht, wir respektieren deine Grenzen. Dann dachte ich aber, nee, das stimmt doch einfach nicht. Also das muss dann auch stimmen, damit es auf die Wand kam. Oder vielleicht, oh, das ist gut. Deine Grenzen sind uns wichtig.
Das ist schön.
Ja, vielleicht ist das gut, ja.
Friedi hat es in der Einleitung schon angedeutet oder bereits schon gesagt, circa jede fünfte Person, also 20% der Beschäftigten, haben schon mal einen Fall von sexueller Belästigung miterlebt oder direkt erlebt. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat das Ganze natürlich noch weiter unter die Lupe genommen und auch festgestellt, dass viele von den betroffenen Personen ja gar nicht das ganze Thema irgendwie noch weiter verfolgen, sondern das in Anführungszeichen halt einfach hinnehmen und runterschlucken. Das lässt ja schon mal erahnen, dass viele Menschen wahrscheinlich nicht mal diese Vorfälle melden. Hast du eine Vorstellung davon, wie hoch so eine Dunkelziffer sein könnte?
Mein persönlicher Eindruck ist, die Dunkelziffer liegt bei 100%, also bei fast zumindest was Frauen betrifft. Es gibt Studien, die sagen, jede dritte Frau ist betroffen gewesen, und also deutlich höher als dieses jede fünfte Person. Ich glaube einfach, dass die Zahlen nur generell nur einen Bruchteil widerspiegeln von dem eigentlichen Problem. Wenn wir faktisch uns anschauen, was quasi ist sexuelle Belästigung und wer ist davon schon betroffen. Ich habe euch das eh auch im Vorgespräch gesagt, ich persönlich kenne keine Frau, die nicht irgendwann in ihrem Leben sexuelle Belästigung im Arbeitskontext erlebt hat, nämlich in einer rechtlich relevanten Form. Aber ich kenne einige, die sich selber noch lange nicht bewusst waren, dass sie sexuelle Belästigung erlebt hatten. Erst in Gesprächen dann so gesehen haben, wow, okay, ich wusste gar nicht, dass das schon sexuelle Belästigung ist.
Ja.
Hast du da mal ein paar Beispiele? Weil ich glaube, wenn man jetzt Beispiele nennt, wird es wahrscheinlich vielen ZuhörerInnen auch so gehen, dass die sagen, oh, krass, ich wusste gar nicht, dass das schon rechtlich relevant wäre. Also wo
ja, also ich glaube, das Hauptthema ist einmal, dass man auseinanderhält sexuelle Belästigung im Strafrecht. Also in Deutschland 184i, deutsches Strafgesetzbuch, in Österreich wäre das 218 Strafgesetzbuch, wo ich ja für die sexuelle Belästigung jeweils eine körperliche Berührung brauche. Das heißt, wenn mich jemand in einer bestimmten Weise berührt, dann kann das strafrechtlich relevant sein. Im Arbeitskontext ist die sexuelle Belästigung, die gleich heißt, schon dann erfüllt, wenn ein Verhalten sexuell konnotiert ist, also einen sexuellen Bezug hat. Aber sie muss nicht körperlich sein. Also es kann eben auch verbal sein, durch vermeintliche Komplimente, durch unerwünschte Einladungen, durch Bemerkungen zum Körper, durch Fragen zum Intimleben. Das alles kann schon unter sexuelle Belästigung fallen. Da wissen viele Personen nicht, dass es keine körperliche Berührung braucht, damit wir von sexueller Belästigung im Arbeitskontext reden können.
Fällt das dann auch unter das Arbeitsrecht richtig? Also wird das da anders definiert als im Strafrecht? Im
Gesetzestext? Ja, es wird ganz anders.
Genau. Also richtig im Gesetzestext?
Ist anders definiert, ja. Ist anders definiert, es quasi richtet sich auch an eine andere Zielgruppe, nämlich nicht an den Staat, sondern an die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die verpflichtet sind, ihre Mitarbeitenden zu schützen und eben auch dann zu reagieren, Abhilfe zu leisten, also Maßnahmen zu treffen, wenn es zur Belästigung kommt. Ja. Die Belästigung oder die sexuelle Belästigung ist eine Diskriminierungsform. Ja, und deswegen ist sie im AGG, also im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, geregelt in Deutschland, weil sie dazu führt, dass eine Person nicht in derselben Weise quasi arbeiten kann, authentisch sein kann, sich sicher fühlt, wie eine Person, die nicht sexuell belästigt wird. Also wenn ihr euch überlegt, ich habe da den B, der fühlt sich wohl in der Arbeit, der geht in die Arbeit, konzentriert sich, geht dann mittags mit den Kollegen essen und vielleicht noch ein Afterwork-Bier trinken und alles gut. Und der C, der Belästigung von der vorgesetzten Person erfahren hat, der sich dann eher zurückzieht, mit Angstgefühlen in die Arbeit geht, sich immer umschaut, wo er potenziell diesem Belästiger begegnen könnte, nicht mehr in sozialen Events im Unternehmen teilnimmt, ja, dann sind das zwei unterschiedliche Arbeitsrealitäten und sie sind unfair und sie sind ungerecht. Und daher handelt es sich um eine Form der Diskriminierung. Sie haben nichts anderes als eine Benachteiligung. Und da gelten einfach ganz andere Schutzmaßstäbe als im Strafrecht. Weil ich kann mir meine Kollegen und Kolleginnen nicht aussuchen. Der Arbeitsplatz ist für viele Personen ein essentieller Lebensbereich. Die meisten von uns arbeiten, um zu überleben oder halt um zu leben. Wir brauchen das. Das heißt, wir sind in einer ganz anderen Abhängigkeitsposition und damit gelten hier einfach auch strengere zwischenmenschliche Regeln als im sonstigen Lebensbereich. Ja.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erhebt regelmäßig Zahlen zu dem Thema und die bedienen sich dafür, um halt einen Rahmen zu haben, eine Definition von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und die habe ich hier einmal mitgebracht, würde sie gerne einmal vorlesen und zu gucken, ob es so auch ganz gut abdeckt, was du eben gerade genannt hast mit dem Arbeitsrecht oder dem Strafrecht. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes sexualisierte Verhalten, das von der betroffenen Person nicht erwünscht ist. Dazu zählen nicht nur verbale und physische Belästigungen wie sexualisierte Sprüche oder unerwünschte Berührungen, sondern auch nonverbale Formen wie anzügliche Blicke oder das Zeigen pornografischer Bilder. Meinst du, damit ist alles abgedeckt?
Also entweder ich habe es überhört oder es war nicht drin, aber grundsätzlich für die gesetzliche Belästigung, also sexuelle Belästigung, brauche ich auch noch ein Verhalten, das geeignet ist, die Würde der Person zu verletzen. Also es muss unerwünscht sein, sexuell konnotiert und geeignet sein, die Würde der Person zu verletzen. Das ist quasi der objektive Maßstab, dass man sagt, es geht jetzt nicht nur darum, dass es für dich unangenehm ist, sondern es ist ein Verhalten, das auch objektiv so demütigend oder entwürdigend ist, dass es geeignet ist, deine Würde zu verletzen. Mhm. Genau. Aber ansonsten passt, also ich meine, es ist nicht 1:1 der Gesetzestext, sondern es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, in Normaldeutsch gebracht. Aber grundsätzlich steht das so im Gesetz, ja.
Okay.
Wenn wir jetzt so drüber sprechen oder generell über den Begriff der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, hat man ja immer so ein klassisches Szenario vor Augen, ne? Also beispielsweise eine junge Frau, Praktikantin, noch in einem relativ niedrigen Rang in der Firma und dann dem entgegen vielleicht einen bisschen höher gestellten Kollegen oder eine Führungskraft, die sich dann sexistische Sprüche anhören muss oder irgendwie auf einer Firmenfeier bedrängt wird. Ist das denn ein Bild, das der Realität entspricht, deiner Erfahrung nach? Also sind es oft, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren, junge Frauen, die belästigt werden und ältere Männer, die Täter sind? Oder kann man das so nicht sagen?
Das würde ich nicht sagen. Was man aber sagen kann, ist, dass grundsätzlich junge Personen eher betroffen sind von sexueller Belästigung im Arbeitskontext, also häufiger betroffen sind. Das liegt aber nicht daran, dass sie vielleicht schöner sind oder attraktiver sind, sondern es liegt daran, dass junge Personen meistens nicht über Macht verfügen im Unternehmen. Mhm. Also in den seltensten Fällen ist man in der Geschäftsführung mit Anfang 20 oder so, ja, sondern man ist ganz unten und hat über sich eine lange Hierarchiekette. Das heißt, ich bin in einer habe sehr wenig Macht und damit bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit leichter betroffen von sexueller Belästigung. Weil Belästiger und Belästigerinnen suchen sich ja nicht jemanden Ebenbürtigen oder jemanden, der von dem potenziell eine Gegenrede kommt, sondern die möchten sich mächtig fühlen in dem Moment oder die möchten anderen Personen zeigen, wo ihr Platz ist. Und das machen sie mit Personen, die sich das voraussichtlich auch irgendwie gefallen lassen werden. Ja? Mhm. Es scheinen mehr Männer als Belästiger auf, also es ist wirklich ganz überwiegend männlich, die Belästiger, als quasi der Überhang von weiblichen Opfern ist. Also es gibt massiv mehr weibliche Opfer und massiv mehr männliche Täter. Aber es gibt auch männliche Betroffene und auch weibliche Täterinnen, keine Frage. Also eine heterosexuelle Cis-Frau kann ganz großartig eine andere heterosexuelle Cis-Frau sexuell belästigen, zum Beispiel indem sie vor Kolleginnen die eine fragt, wie, weiß ich nicht, wie ihr neuer Partner im Bett ist oder sie generell irgendwie anspricht auf ihre Busengröße und sagt, ja, hast du die machen lassen oder solche Sachen, ja. Das ist auch sexuell belästigend. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel dafür, was man sehr schwer kennt als sexuelle Belästigung, aber jede Voraussetzung erfüllt, weil was macht denn das mit der Person, die so angesprochen wird, die ist beschämt, fühlt sich unwohl, fühlt sich nicht mehr sicher, fühlt sich irgendwie, ja, bloßgestellt. Und damit sind eigentlich die Voraussetzungen erfüllt. Also ganz allgemein spricht man davon, dass es zwei Formen der Machtausübung gibt oder anders gesagt, dass sexuelle Belästigung zwei Formen der Machtausübung bedienen soll. Entweder, wenn ich in einer faktischen Machtposition bin, versuche ich durch diese Belästigung selber meine Macht zu stärken, meine Position zu stärken und der anderen Person zu zeigen, wo ihr Platz ist. Und quasi auch ein bisschen auszutesten, was lässt sich alles gefallen. Ja, die zweite Form ist, dass es quasi kein Machtverhältnis noch gibt, aber durch die Belästigung ein Machtverhältnis kreiert werden soll. Und das wird auch erreicht, weil Belästigung führt dazu, dass Menschen nicht, die belästigt werden, nicht unbedingt wütend werden, also in den seltensten Fällen, sondern das erste Gefühl, das sich auftut, ist Scham. Mhm. Und Scham ist das wahrscheinlich am schwächendsten Gefühl überhaupt. Also nichts macht mich schwächer, als wenn ich beschämt bin. Und wenn ich quasi ein Machtverhältnis kreieren möchte, mache ich mich über dich lustig vor der Gruppe. Immer und immer wieder. Damit wirst du klein, damit fühlst du dich unwohl und ich quasi halte meine Position aufrecht und drücke dich runter. Das heißt, jeder kann jeden belästigen und jeder kann von jedem grundsätzlich auch belästigt werden. Nur es passiert viel seltener, dass jemand, der keine oder wenig Macht hat, jemanden belästigt, der Macht hat.
Okay. Ganz spannend, also das spiegelt sich auch wieder in den Zahlen. Wir haben uns doch mal, wie gesagt, diese zwei Studien genauer angeguckt. Die IAB-Studie sagt eben auch, besonders betroffen sind junge Beschäftigte, Menschen mit befristeten Arbeitsverträgen oder auch Beschäftigte in niedrigen Einkommensgruppen. Ne? Also wieder die benachteiligten Personengruppen eigentlich, die in...
Genau, und das ist immer, also quasi das spiegelt total meine persönliche persönliche Wahrnehmung wider. Mhm. Ich sage zu meinen Kunden immer und Kundinnen, erst wenn die Reinigungskraft in ihrem Unternehmen weiß, dass sie sich wehren kann und weiß, wohin sie sich wenden kann und dass ihr zugehört wird, dann funktioniert ihr Diskriminierungsschutz. Die Personen, wo man den Fokus drauf legen muss, sind die, die am allerwenigsten Macht haben.
Ja.
Mhm. Ja. Okay.
Also wenn wir jetzt über solche Fälle sprechen, dann sind es ja Hierarchiegefälle, wenn zum Beispiel eine Person in einer Führungsposition eben diese Position ausnutzt. Was mich nochmal interessieren würde, macht das dann jetzt auch diese Form des Machtmissbrauchs vor dem Gesetz in der Gerichtsbarkeit einen Unterschied?
Das kann man so pauschal nicht sagen, weil die Gerichte besetzt sind von Menschen und die Arbeitsgerichte in Deutschland wirklich sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es eine Entscheidung, die sagt, eine sexuelle Belästigung, egal wie intensiv oder egal in welchem Ausmaß, ist immer ein Grund für eine außerordentliche Kündigung, auch ohne vorherige Abmahnung. Und dann gibt es eine andere Entscheidung, die sagt, nein, also eine Kündigung bei verbaler sexueller Belästigung und Griff am Oberschenkel ohne vorherige Abmahnung als gelindertes Mittel ist nicht zulässig. Also ich kann da keine allgemeine Antwort geben, weil eben jeder Fall individuell ist und auch natürlich immer davon abhängt, wer da drauf schaut, ja. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass wenn es ein Machtverhältnis gibt oder je steiler ein Machtverhältnis ist, desto schneller kann ich bejahen, dass eine Situation problematisch ist.
Die Statistiken und auch deine Schilderung jetzt zeichnen ja echt ein bisschen trauriges Bild. Ich finde das irgendwie immer ganz schön schockierend, in einer Gesellschaft, wo man meinen sollte, dass wir schon weiter sind, dann doch festzustellen, wie sehr es doch Alltag immer noch ist in vielen Arbeitskontexten. Was würdest du denn jetzt sagen? Welche Strukturen befördern denn diese Art von Machtmissbrauch und vor allem auch sexuelle Belästigung heute noch?
Also, das Bittere ist, dass auch flache Hierarchien, wie man vielleicht aus dem Bauch heraus meinen würde, jetzt nicht unbedingt helfen, um sexueller Belästigung vorzubeugen. Warum nicht? Weil viel schneller da argumentiert werden kann, naja, wir sind ja quasi in einer, wir sind ja auch befreundet und das ist ja alles nicht so bei uns und wir stehen uns alle sehr nahe und so. Das heißt, die Grenzen verschwimmen viel, viel stärker. Mhm. Das heißt, flache Hierarchien hat ihre eigenen Tücken. Natürlich ein sehr autoritäres Arbeitsumfeld, wo es quasi einen kleinen Autokraten an der Spitze gibt, der die Richtung vorgibt und die Richtung ist halt zum Beispiel schwer konservativ oder das wird man doch noch sagen dürfen, mhm. Ist auch nicht so gut. Ja. Was quasi besonders strukturell problematisch ist, sind so Räume, die nur Männern vorbehalten sind. Also zum Beispiel die Kollegen gehen immer geschlossen, nur die männlichen Kollegen Mittagessen und lästern dann unter anderem auch über das Aussehen der Kolleginnen und die Leute wissen das. Mhm. Oder auch so, was ganz problematisch ist, ist Intransparenz. Also Unternehmen neigen dazu, was nachvollziehbar ist, zu versuchen, dass Fälle von Belästigungen nicht nach außen treten. Ja, das kann ich verstehen. Allerdings führt das dann in einer Panik dazu, dass auch innerhalb des Unternehmens nicht ordentlich kommuniziert wird. Das geht so weit, dass teilweise Unternehmen Betroffenen keine Einsicht gewähren in die Aussagen der anderen Personen zum Beispiel, ja, was nicht zulässig ist aus meiner Sicht. Und lassen die Betroffenen dann faktisch alleine, teilen ihnen auch kein Endergebnis mit oder so. Das heißt, so diese Intransparenz und die Unkoordiniertheit mit der Thematik, also fehlende Systeme, fehlende Struktur, fehlende Transparenz, sind ein großes strukturelles Problem. Und dann natürlich auch die Themen Mindset. Ja, also was wir sehr stark sehen, ist gerade bei jungen Führungskräften, ein sehr gutes Wissen darüber, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, zumindest wenn es andere hören. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig so eine intrinsische Ablehnung gegen Gleichstellung, weil was bedeutet denn Gleichstellung? Bedeutet, ich muss auch ein bisschen Macht abgeben. Ne? Es kann ja wohl logisch nicht sich ausgehen, dass wenn wir sagen, wir haben einen Tisch mit 5 Sesseln an der Spitze und 5 Sessel sind männlich besetzt, dass ich dann eine weibliche Person irgendwie reinbekomme, ohne dass ein männlicher den Platz abgeben muss. Oder, wenn es überhaupt gut läuft, 3 Plätze. Ja? Ja. Das heißt, dieses nach außen hin gut kommunizieren, wie wichtig das alles ist, aber dann nach innen das überhaupt nicht leben und quasi hinter verschlossenen Türen Fälle abwürgen oder auch Personen dafür zu bestrafen, natürlich nicht offen kommuniziert, wenn sie Belästigungen ansprechen oder ein toxisches, problematisches Arbeitsumfeld ansprechen. Das ist ein riesiges Problem. Und dann verbunden mit prekären Arbeitsverhältnissen, wo Personen ohnehin oft sehr viel akzeptieren, was eigentlich gar nicht in Ordnung ist, was Arbeitsbedingungen betrifft, ja, schafft einfach ein Umfeld, das in vielen Fällen nicht dazu geeignet ist, sexuelle Belästigung vorzubeugen oder ordentlich darauf zu reagieren.
Das klingt echt noch, als gäbe es da noch viel zu tun, ehrlicherweise. Also.
Ja, ich meine, der Gesetzgeber wäre natürlich auch irgendwann gefragt. Mhm. Die deutschen ArbeitgeberInnen sind ja verpflichtet, Beschwerdestellen einzurichten. Was passiert, wenn es keine Beschwerdestellen gibt? Nix.
Ja.
Es ist nicht sanktionierbar. Ja, also das Gesetz sieht keine Sanktionen vor, wenn es keine Beschwerdestelle gibt. In vielen Unternehmen gibt es auch einfach keine, trotz der gesetzlichen Pflicht.
Ja.
Die Fristen sind mega kurz. Also wenn ich eine Entschädigungszahlung geltend machen möchte beim Arbeitgeber, weil er mich nicht ordentlich geschützt hat vor einer Belästigung oder weil die Belästigung von einer Person ausgegangen ist, die dem Arbeitgeber zuzurechnen ist, eine vorgesetzte Person zum Beispiel, dann muss ich innerhalb von 2 Monaten das schriftlich beim Arbeitgeber, der Arbeitgeberin bekannt geben, also meine Ansprüche geltend machen und auch schon beziffern. Und dann steigt der darauf ein oder nicht, der Arbeitgeber. Und wenn er nicht darauf einsteigt, dann habe ich nochmal 3 Monate, um es gerichtlich geltend zu machen.
Mhm.
Und dann auf mein eigenes Kostenrisiko und so weiter.
Ja.
Natürlich gibt es kaum Fälle sexueller Belästigung, die bei Gericht landen, weil diese Fristen völlig unbekannt sind. Unternehmen natürlich nicht darauf hinweisen oder nicht in dem Ausmaß, der notwendig wäre.
Mhm.
Und dann sagt auch die Antidiskriminierungsstelle, wenn sie so über ihre Fälle schreibt, steht da echt oft, in dem Fall war quasi die Frist zur Geltendmachung des Entschädigungsanspruchs leider schon verstrichen. Na klar, weil 2 Monate ist nichts. Die meisten Personen, die belästigt werden, checken ja gar nicht gleich, dass sie belästigt worden sind. Eigentlich wollen die meisten nur, dass es aufhört, dass schnell reagiert wird, dass sie ernst genommen werden, dass ihnen zugehört wird, dass keine Opfer-Täter-Umkehr stattfindet. Und ja. Ich würde gern sagen, funktioniert top. Es funktioniert leider grottig, ja.
Shit.
Gut,
also. Aber du hast gesagt, wir sollen Mut machen. Also, was mutmachend ist, ist, ich muss es mir nicht gefallen lassen. Also, ich habe ein Recht darauf, es mir nicht gefallen lassen zu müssen.
Ja. Sehr gut, und darüber sprechen wir ja dann auch Gott sei Dank noch in Teil 2. Das ist dann vielleicht der etwas mutmachendere Part, nachdem wir uns einmal den schlimmen Status quo angehört haben. Genau.
Ich habe noch eine Frage und ein Extrembeispiel vor allem mitgebracht. Und zwar habe ich mal geguckt, ich bin drüber gestolpert. 3 von 4 Kellnerinnen, genau genommen 76% auf dem Oktoberfest, die werden sexuell belästigt. Das ja, super viel Alkohol im Spiel, und es macht es einen Unterschied, ob Opfer oder Täter unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen bei sowas?
Ja, insofern, als dass, wenn ein Opfer unter Einfluss von einer Substanz steht, also eindeutig beeinträchtigt ist, weil sie eben Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert hat, dann ist sie besonders schützenswert. Sprich, es gelten hier besonders strenge Regeln, wenn ich zum Beispiel sexuelle Handlungen mit dieser Person vornehmen möchte. Nämlich, ich darf sie eigentlich nicht vornehmen. Ja? Weil die Person, die nicht mehr vollständig in der Lage ist, ihren Willen zu bilden, mit der führe ich keine sexuellen Handlungen durch. Wohingegen beim Täter oder der Täterin spielt das keinerlei Rolle. Also zumindest nicht im arbeitsrechtlichen Kontext. Also zum Beispiel, wenn wir beim Oktoberfest bleiben, wir machen da eine Betriebsfeier, oder gibt es ja, man nimmt sich einen Tisch und dann wird gesoffen. Und im Zuge dessen wird eine Kollegin anlastig gegenüber einer anderen Kollegin. Ja, und die sagt am nächsten Tag dann, die anlastige Kollegin sagt am nächsten Tag, ich habe keine Ahnung, was gestern passiert ist, ich war so dicht. Dann spielt das keine Rolle, weil bei der sexuellen Belästigung im Arbeitskontext, die ist verschuldensunabhängig. Das heißt, was die Person wollte oder nicht wollte, wie es gemeint war oder ob sie ihren Willen steuern konnte, hat möglicherweise eine Auswirkung auf die Sanktion, die man setzen wird ihr gegenüber, aber nicht auf die Frage, ob tatsächlich eine Belästigung stattgefunden hat.
Also sowas wie Zurechnungsfähigkeit oder irgendwie sowas?
Das schaue ich mir hier nicht an.
Ja, okay.
Weil es ist meine Verantwortung, mich im Arbeitskontext so zu verhalten, dass ich eben nicht grenzverletzend agiere. Stellt sich die Frage, was bedeutet Arbeitskontext? Und da kann man sagen, alles, was mehr oder weniger einen Bezug hat zur Arbeit, sprich nur deswegen passiert ist, weil ich dort arbeite. Ja? Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf eine private Feier gehe von einem Geschäftskunden, weil mein Vorgesetzter sagt, du musst da hingehen, das ist ganz ein wichtiger Kunde von uns, dann ist es zwar sein 60er privat, aber ich gehe dorthin in einem Arbeitsbezug. Eine Betriebsfeier ist immer Arbeitsbezug, Dienstreise immer Arbeitsbezug, Pausen, die man gemeinsam verbringt, Mittagspausen, Arbeitsbezug. Ja? Das heißt, hier in dem Fall bei der Betriebsfeier wäre das eindeutig Arbeitsbezug. Man sagt auch, dass auch wenn es privat ist, also grundsätzlich das, was passiert ist, als privat einzuordnen ist, es aber eine nachteilige Auswirkung auf das Betriebsklima hat oder auf das Miteinander hat. Das bedeutet, die Person, die belästigt wurde, fühlt sich nachher nicht mehr wohl. Dann könnte man es auch noch unter Arbeitskontext einordnen. Das ist aber wirklich im Einzelfall zu prüfen. Ja.
Okay.
Angenommen, wir haben jetzt so eine Situation auf dem Oktoberfest, dann wäre das ja auch wieder so eine typische Situation, wo ich vielleicht das Gefühl habe, ich entschuldige erstmal solche Vorfälle für mich. Auch ich habe sowas erfahren und komme erst im Anschluss irgendwie ins Grübeln, dass das irgendwie alles doch gar nicht so richtig war. Du gibst ja in deinen Erstgesprächen, glaube ich, deinen Klienten schon Rat und hilfst ihnen auch, ihre Situation einzuschätzen, genauso ja auch in den Workshops, die ihr gebt mit eurem Kollektiv Upright. Hast du da nochmal so ein paar Tipps oder auch ein paar Fragen, die man sich vielleicht als Person stellen kann, die einem selbst helfen, den eigenen Fall einzuordnen?
Ja, also grundsätzlich kann ich meinem Bauchgefühl, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, vertrauen. Ja? Mhm. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht richtig. Wir kennen das auch aus dem Bereich des Missbrauchs gegenüber Kindern. Kinder wissen sehr oft noch gar nicht, was ist quasi sexuell, was ist okay, was ist nicht okay. Und trotzdem spüren sie sehr oft, der hat mich irgendwie komisch angefasst beim Wickeln, ja, oder so. Und ähnlich ist es hier. Wir verlernen dann im Laufe unserer Sozialisierung sehr stark auf dieses Bauchgefühl zu vertrauen, weil das gehört dazu und da müssen wir alle durch oder wie auch immer. Aber der erste Punkt ist, dass ich akzeptiere, für mich war das unangenehm. Punkt. Ich muss das nicht kleinreden. Ja? Mhm. Die zweite Frage ist dann, was ist denn objektiv passiert? Sprich, wenn ich es einem Dritten erzählen würde, und das hilft auch oft, um die Gedanken zu sortieren, dass wenn ich es quasi verbalisiere, dass mir dann klarer wird, was wirklich passiert ist, ist es dann für eine außenstehende Person leicht nachvollziehbar, dass das Verhalten unangenehm war oder problematisch war. Je eindeutiger das ist, also je leichter es für eine dritte Person nachvollziehbar ist, die nicht dabei war, warum das problematisch war, desto schneller kann ich bejahen, ja, das war auch objektiv entwürdigend nicht in Ordnung und damit liegt eine sexuelle Belästigung vor. Grundsätzlich sage ich immer, es gibt so zwei Gruppen von Fragen, die man sich stellen kann. Eine Gruppe der Fragen ist immer, was ist eigentlich konkret passiert? Wie beschreibe ich das? Je einfacher ich das beschreiben kann, desto schneller kann ich das abhacken. Je unklarer es ist, dann stelle ich mir noch so Fragen wie, wie oft ist es zu diesen Verletzungen gekommen? Wie war der konkrete Kontext? Weiß ich nicht, was hat der oder die Person, also wie waren die Begleitumstände? Es macht einen Unterschied, ob wir alleine sind bei einem sexistischen Witz und es ist halt unnötig, aber nicht so dramatisch vielleicht, oder jemand macht diesen Witz auf meine Kosten vor einer Gruppe anderer Leute, die dann auch gröhlend lachen. Dann hat das einen ganz anderen demütigenden Effekt. Das heißt, auch diese Aspekte schaue ich mir dann an. Oder wenn ich zum Beispiel sage, wie war denn der Tonfall oder der Blick, der diesen Kommentar begleitet hat. Ja, wenn ich sage, oh, das ist ein hübsches Kleid, dann ist es was ganz anderes. Oder wenn ich sage, oh, das ist ein hübsches Kleid und quasi den Körper mit den Augen scanne. Ja? Das heißt, all diese Dinge hinsichtlich, was ist eigentlich vorgefallen. Und die zweite Gruppe der Fragen betrifft eben diese Machtposition. Nämlich, wie stehen die Personen zueinander? Wäre das auch passiert, wenn die Positionen verdreht gewesen oder vertauscht gewesen wären? Wie leicht kommt die betroffene Person aus der Situation heraus? Und wenn die Antwort ist, eigentlich gar nicht, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, dann sind wir sehr schnell in der Würdeverletzung. Und was hat die Person grundsätzlich zu verlieren und welche Ressourcen hat sie? Das heißt, wenn ich jetzt eine top ausgebildete Person bin, wo klar ist, ich finde sofort einen anderen Job oder ich habe finanzielle Ressourcen oder was auch immer, dann werde ich mich eher trauen, was zu sagen, wenn ich mich belästigt fühle, als wenn ich vielleicht alleinerziehend bin, mein Aufenthaltstitel hängt von dem Job ab und ich habe ewig keinen gefunden, dann werde ich mir sehr viel mehr gefallen lassen. Deswegen, das kann man auch sagen, und das muss man eigentlich auch immer dazu sagen, die soziale Komponente, also quasi die soziale Herkunft oder die soziale Position der betroffenen Person, ist immer mitzubedenken. Mhm. Immer. Weil das, also bei jeder Form der Diskriminierung spielt das mit rein in die Frage, wie viel lasse ich mir nachvollziehbar gefallen.
Okay,
alles klar. Dann würde ich sagen, schließen wir den ersten Teil unseres Zweiteilers ab. Yara, vielen Dank für die ganzen Infos, für die ganzen Insights. Falls ihr jetzt merkt, gerade aus den letzten Minuten heraus, dass euch irgendwie sowas mal widerfahren ist oder ihr Sorge habt, dass es passieren könnte, dann hört in 2 Wochen nochmal rein, aktiviert gerne die Glocke. Da sprechen wir nämlich darüber, wie ihr euch wehren könnt, welche Möglichkeiten ihr auch rechtlich habt. Und ja, in dem Sinne, Yara, ist kein Tschüss, sondern ein Auf Wiedersehen. Vielen Dank für heute.
Danke. Genau, danke auch von meiner Seite. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Und ihr könnt uns übrigens auch Themenvorschläge schicken. Wenn es konkrete Fragen gibt oder auch irgendwas, was ihr mal gerne hier im Podcast besprochen hören wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail. Die Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung.
WorkExposed ist ein Podcast der XING.se. Hosts und Produktion Friederike Höhn und Lukas Bauer mit Unterstützung der XING-Redaktion. Video, Ton und Schnitt Cream Studio GmbH.